Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Der Zölibat, also die freiwillige Ehelosigkeit von Priestern, Ordensfrauen und Männern und auch geweihten Jungfrauen, spaltet mal wieder die Kirche in Deutschland. Wurde er in der Vergangenheit für den Priestermangel verantwortlich gemacht, so wird er aktuell in Beziehung zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche gebracht. Autoren einer Studie hatten unter anderem den Zölibat als, Zitat, Teil problematischer Strukturen in der katholischen Kirche benannt, die Missbrauch befördern könnten. Zitat Ende. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das für sich in Anspruch nimmt, 24 Millionen katholische Laien zu vertreten, fordert daher die Abschaffung des Zölibats. Ganz anderer Meinung ist da unser heutiger Vortragsredner, der emeritierte Kurienkardinal Paul Josef Cordes. Er sagt, der Zölibat ist ein unverzichtbares Geschenk für die Kirche. Denn Jesus selbst hat den Ausspruch getan, es gibt Ehelose um des Himmelreiches willen. Hören Sie heute den ersten Teil eines Vortrags von Kardinal Cordes, der hier im Fernsehstudio von Kirche in Not in München-Harlaching aufgezeichnet wurde.
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich möchte Ihnen einige Gedanken vortragen zum Rat Jesu, von der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Das Zweite Vatikanische Konzil war die wegweisende Kirchenversammlung für unsere Zeit. Es hat uns Christen in vielen Dingen Orientierung gegeben und Vitalisierung für den Glauben. Nicht zuletzt stellten die Konzilsväter die Weichen für das neue Verständnis geschlechtlicher Begegnung. Sie hoben den Rang der Liebe zwischen Mann und Frau hervor. Mit deutlichen Worten stellen sie die Würde der menschlichen Geschlechtlichkeit heraus, wohl auch in Reaktion auf die bekannte Anklage, die katholische Kirche verteufele den menschlichen Leib als Quelle des Bösen. Gleich zu Beginn seines Pontifikats konkretisierte der heilige Papst Johannes Paul II. In den traditionellen Mittwochsaudienzen diese Lehre und wies ausdrücklich den Manichäismus ab, die Irrlehre der Leibfeindlichkeit, wie man sie den Katholiken häufig nachsage. Solch hoher Wert der menschlichen Geschlechtlichkeit mindert jedoch nicht den Rang der biblischen Jungfräulichkeit, an der Papst in seinen Katechesen festhält. Er bezieht sich auf das bekannte Wort Jesu im Matthäusevangelium: Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es. Ohne Frage überliefert der Evangelist Matthäus in den zitierten Versen die authentische Lehre Christi. Sie musste in der jüdischen Gemeinde, für die gerade sein Evangelium zunächst geschrieben wurde, schockierend wirken. Denn für das auserwählte Volk galt faktisch die Ehe- und Zeugungspflicht. Demnach redet der Herr von etwas mindestens Unerwartetem und Seltsamen. Das Gewicht der Jungfräulichkeit hebt dann gleichfalls Paulus hervor, der unerreichte neutestamentliche Lehre. Er schreibt an seine Gemeinde in Korinth: Wer heirate, handle gut, wer nicht heirate, handle besser. Ein nüchterner Betrachter des modernen Lebensgefühls muss in den biblischen Weisungen, genauso wie in den Katechesen des Papstes, einen Affront gegen heutiges Intimverhalten sehen. Sex sells, sagt uns die Werbebranche heute. Suchst du Interesse, willst du Erotik wählen, könnte man in gehobenem Deutsch übersetzen. Ungeniert gibt man allenthalben diesen Tipp. Wen wundert's, dass nicht wenige Zeitgenossen sexuelles sich ausleben zum Gipfel aller Glückserfahrung erhoben haben? Besonders die Bildmedien machen dieses Fluidum erfahrbar. Und sie setzen auf dessen Attraktivität. Etwa in den gängigen Fernsehkritiken, die das Internet verbreitet. Sie enthält verschiedene Aspekte zum Messen der Anziehungskraft von Filmen. Ein Streifen kann es auf 3 Punkte bringen, um deren Maximum zu erreichen. Zu den Bewertungskategorien gehören Humor, Spannung und Anspruch, aber eben auch Erotik. So soll genau das verlocken, vor dem der Herr in der Bergpredigt warnt, der lüsterne Blick. Die sexuelle Revolution von 1960, 1970 hat selbstredend auch auf die katholische Kirche durchgeschlagen. Liberalisierung der Sexualmoral wird lautstark von den deutschen Bischöfen Bode und Overbeck gefordert. Der Präsident der Bischofskonferenz, Kardinal Marx, verschleierte Gleiches bei seiner Pressekonferenz im März in Lingen mit dem Satz: Es bestehe hinsichtlich der kirchlichen Sexualmoral Gesprächsbedarf. Erotik hat das Leben erobert. So erscheint denn Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen notwendig als Aberwitz. Und selbst gläubige fromme Katholiken zweifeln. Einige fragen ungläubig angesichts der Ehelosen: Kann man wirklich so leben? Jedenfalls stieß ich kürzlich auf eine theologische Studie, die ein jungfräuliches Leben heute überhaupt in Frage stellt. Sie stammt keineswegs von einem Kirchenkritiker, sondern von einem ausgewiesenen Denker, der in unserer Kirche hohes Prestige hat. Der verheiratete akademische Lehrer behandelt in einem Kapitel unser Thema unter der Überschrift »Ja und Nein zusammen, Keuschheit und Geschlecht«. Er erörtert unter anderem die Frage: Haben Geschlechtlichkeit und evangelische Rede miteinander zu tun? Dann legt er klar, dass ein menschliches Ich in der Ehe das selbstlose Dasein für ein Du erlernt. Ferner stellt er fest, die Liebe zu einer Person und die Liebe zu Gott entsprechen demselben Alphabet. Aus dieser logischen Kette zieht er dann einen verwirrenden Schluss. Die Ehe ist der bessere Weg zur Jungfräulichkeit. So macht der Autor die Jungfräulichkeit verzichtbar. Wenn Sie, liebe Zuschauer, genauso überrascht sind wie ich, werden Sie mit mir seine irritierende These prüfen. Sein Vorstoß gegen die Jungfräulichkeit startet mit der Behauptung, die beiden Formen von ehelicher und eheloser Liebe entsprechen demselben Alphabet. Hier liegt die erste Falle. Denn nicht alle Formen der Liebe lassen sich in dasselbe Alphabet pressen. Wie stellt sich diese Behauptung im Licht der Offenbarung dar? Befragen wir Papst Benedikt den 16. Er hat uns ein wunderbares Lehrschreiben zu unserer Frage geschenkt über die christliche Liebe, Deus Caritas est. Der Papst sieht nun freilich die Liebesfähigkeit des Menschen keineswegs als strukturloses Einerlei. Er unterscheidet vielmehr sorgfältig. Da ist einerseits der Eros, die begehrende Liebe der Natur, die eventuell zur Ehe führt. Auf der anderen Seite spricht das Neue Testament von der Liebe, die Gott in sich selbst ist. Es nennt sie Agape. Etwa im ersten Johannesbrief, wenn es heißt, Gott ist die Liebe. Nach dem Apostel Paulus ist diese Liebe von Gott her ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Auf den Gläubigen lässt sich dann Gottes Agape als himmlische Gabe nieder. In ihr kommt Gottes Licht und Leben unter den Menschen zum Tragen. Sie erweckt auch besondere Berufungen zum Nutzen anderer, wenn jemand mit einem Charisma geschenkt wird. In der Agape wird Gott in dieser Welt anwesend. Im Glaubensdiskurs sind demnach Eros und Agape nicht einfach in einen Topf zu werfen, sondern sehr wohl auseinanderzuhalten.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Verschnitten um Jesu Willen zum Affront der biblischen Jungfräulichkeit. Das ist heute das Thema bei Weltkirche aktuell. Wir steigen wieder ein in den Vortrag von Kurienkardinal Paul Josef Cordes.
Gottes Offenbarung enthüllt die Vielfalt der Liebe. Sie zeigt, nicht der Eros menschlicher Liebe erhebt sich zur Agape, sondern Gottes Agape lässt sich zum menschlichen Eros herab. Hier zeigen sich Konfusion und Fehler derer, die meinen, menschlicher Eros könne sich zur Jungfräulichkeit aufschwingen. Die behaupten, aufrichtige Hingabe an das Du würde erst in der ehelichen Liebe erreicht. Wie viele Heilige haben bewiesen, dass Agape nicht verwiesen ist auf den humanen Vollzug der erotischen Anziehung. Dass Liebe oft genug gnadenhaft von oben geschenkt werden kann. Gab es nicht eine große Schar von Männern und Frauen, die totale Selbsthingabe gelebt haben, obwohl sie nicht verheiratet waren? Nur einige möchte ich erinnern. Teresa von Kalkutta, Maximilian Kolbe, sozusagen aus unserer Zeit, dann Blaise Pascal, er starb 1662, aus den Mittelaltermächten von Magdeburg, nicht zu vergessen schließlich der heilige Josef, der Nährvater Jesu. Sie alle können bezeugen, wie viel Kraft Gottes Liebe auch ohne die Erfahrung ehelicher Gemeinschaft bereithält. Angesichts der Macht des modernen Erotismus ist die Agape unter den Schutt einer sexualisierten Gesellschaft geraten. Unser ganzer Daseinsboden muss entsäuert werden. Auch in der Kirche sind skeptische Zweifler für die Jungfräulichkeit zurückzugewinnen. Dazu dient die Beachtung von Jesu Wort, dass es Ehelose um des Himmelreiches willen gibt. Aber auch das Bedenken der großen Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen ist anzuführen. Es zeigt sich, dass die Liebe an sterbliche Menschen gebunden ist, dass aber Gott selbst nicht aufhört, sie zu betreiben. So wird das Prinzip Jungfräulichkeit gleichsam zum Katalysator der Heilsgeschichte. Die Heilige Schrift unterstreicht, dass unser Erlöser Jesus Christus völlig eingegliedert ist in die menschliche Geschichte. Das Neue Testament legt großen Wert darauf, die geschichtliche Herkunft Christi aufzuweisen. Dabei begegnet uns eine Vielzahl von bekannten Persönlichkeiten des Alten Testaments. Wer allerdings diese Gestalten näher prüft, der entdeckt im Stammbaum Jesu einen gravierenden Unterschied zu den anderen Sippenreihen. Unter den Ahnen Jesu durchbricht immer wieder Gottes ausdrücklicher Eingriff die Zeugung und das Werden von Jesu Vorvätern. So wird klar, Gott überlässt das Feld nicht einfach dem diesseitigen Eros. Schon zu Anfang der Erwählungsgeschichte Israels lässt Gott die Gesetze der Natur hinter sich. Der Träger der Verheißung, die Gott dem Abraham gewährt, ist nicht der natürlich gezeugte Ismael, sondern Isaak. Und Isaaks Geburt setzt vielmehr Jahwes Einschreiten voraus. Zuerst sucht er Abraham auf und verspricht, seine Frau Sarah werde einen Sohn gebären. Dann erst kann Isaak geboren werden. Generationen später greift Gott vor der Geburt Simsons wieder ein. Der Engel des Herrn gibt Manoach, dem Vater Simsons, seine Anweisungen. Und so gebiert seine Frau einen Sohn. Ähnlich wird das Kommen des Samuel vom Himmel her vorbereitet. Seine Mutter Hannah fleht inständig bei einer Wallfahrt nach Shiloh, dem Ort der Bundeslade. Sie leidet an ihrer eigenen Unfruchtbarkeit. Im Heiligtum ist sie verzweifelt, betet und weint sehr, dass der Herr ihr helfen möge. Dann heißt es von beiden, Elkana erkannte seine Frau, Hannah, der Herr dachte an sie und Hannah wurde schwanger. Wie könnte man schließlich bei dieser Aufzählung solcher Einmischung Gottes in die Heilsgeschichte den Vater Johannes des Täufers vergessen? Als der gesetzestreue Zacharias eines Tages durch das Los für den Tempeldienst ausersehen wird, widerfährt ihm etwas ganz Außergewöhnliches. Ein Engel sucht ihn auf. Er kündet dem kinderlosen Ehepaar Zacharias und Elisabeth die Geburt eines Sohnes an und verheißt, Johannes würde vom Heiligen Geist erfüllt dem Herrn den Weg bereiten. Angesichts all dieser Berichte über Väter und Söhne möchte man nun im Neuen Testament Beeindruckendes über Josef von Nazareth erwarten. Josef ist immerhin aus dem Stamm Davids und ohne ihn verliert die menschliche Verheißung ihr genealogisches Fundament. Doch die beiden Verkündigungsszenen bei Matthäus und Lukas übergehen ihn wortlos. Alles Geschehen ist allein auf Maria bezogen. Diese neue Fleischwerdung lässt alle alttestamentlichen Vorbilder hinter sich. Die Problematik von Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit des Mannes oder der Frau, die leibliche Vaterschaft, ja der ganze Prozess der fleischlichen Zeugung findet kein Interesse mehr. Nur ein Faktor aus der Ahnengeschichte Jesu tritt nun mit aller Deutlichkeit ans Licht. In der Jungfräulichkeit Mariens erweist sich der Allmächtige definitiv als Initiator und Garant allen Heilsgeschehens. Damit ist unleugbar evident, nicht die Gesetze der Natur entscheiden. Es geht nicht um biologische Vorgänge. Unverbrüchliches Heil wird, wenn die Liebeskraft des Heiligen Geistes Gottes Agape es schenkt. In Maria von Nazareth zeigt uns Gott das Vollbild der Jungfräulichkeit und dessen Größe. Vor Christi Kommen hatte Jungfräulichkeit keinen Glanz. Alles Licht ging aus, allein von einer fruchtbaren Frau. Die Umkehrung der Werte wird zunächst in Marias Selbstverständnis gleich greifbar. Sie fragt bei Lukas nach der Ankündigung des Sohnes, wie wird das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Später erläutert der Engel dann die unfassbare Möglichkeit, ohne Gatten ein Kind zu empfangen, mit Verweis auf den Heiligen Geist. Wir alle erinnern uns noch nach 2000 Jahren im Credo an dieses einzigartige Wunder. empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Ihren Hoch- und Zielpunkt hat solche machtvolle, maßgebliche Jungfräulichkeit dann in Mariens Sohn. Leben und Wort des Jesus von Nazareth rät nicht nur zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Seine Liebe zu den Menschen ist ungeteilt vom Vater und dessen Agape bestimmt, dass er ganz eins ist mit dem Vater. Vorwurfsvoll beantwortet mir die Frage des Apostels Philippus: Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Auch der Völkerapostel Paulus verzichtet um Jesu und des Evangeliums willen auf die Erfüllung menschlicher Sehnsucht in der ehelichen Gemeinschaft. Paulus will, nach seinen eigenen Worten, sehr gern alles aufwenden und mich für euch aufreiben. Er freut sich, dass sein Leben dargebracht wird zusammen mit dem Opfer und dem Gottesdienst eures Glaubens. Wie hätte Paulus da noch Platz, um Rücksicht zu nehmen auf Gattin und Kinder? Fraglos leben wir in einer Gesellschaft, der evangelische Rat jungfräulichen Lebens keinen pfifferling Wert ist. Wie Jesu Rat dennoch annimmt, wird nicht selten belächelt. Auch bekennende Christen zweifeln zunehmend daran, dass das Leben eines Menschen gelingen kann ohne die Erfahrung sexueller Gemeinschaft. Wie sollten sie auch immun sein gegenüber der erotischen Welle, die alles umspült? Doch Erotismus ist nicht verlässlich. Sein Glück hat keine Dauer. Wir Glaubenden finden definitive Erfüllung andernorts. Der Herr selbst sagt sie uns zu in der diskreten Verheißung ewiger Seligkeit. In der geheimen Offenbarung lädt er uns ein: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Selig, wer bereit ist, auf solche grenzenlose Erfüllung zu warten.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Paul Josef Kardinal Cordes war das gerade mit dem ersten Teil seines Vortrags über die freiwillige Ehelosigkeit um Jesu willen. Den zweiten Teil werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt ausstrahlen. Alle unsere Sendungen, Sie wissen das, können Sie in unserer Mediathek nachhören. Einfach ins Internet unter www.katholisch.tv oder Sie können sie auch bei unserem CD-Dienst bestellen. Rufen Sie einfach an oder schicken Sie ein E-Mail an Kirche in Not. Und jetzt wollen wir Ihnen unseren heutigen Redner etwas näher vorstellen, und zwar mit einer neuen Ausgabe unseres Kirche in Not Fragebogens. Kardinal Paul Josef Cordes hat schon ein bewegtes Leben hinter sich. Er war zunächst Weihbischof in Paderborn, bis er dann 1980 von Papst Johannes Paul II. Nach Rom berufen wurde. Zunächst als Vizepräsident des Päpstlichen Rates für die Laien. Danach wirkte er lange Jahre als Präsident des Päpstlichen Rates Cor Unum, also der Institution, die für die päpstlichen humanitären Hilfsaktionen in Krisen- und Katastrophenregionen verantwortlich war. Und sein Name ist eng verbunden mit den Weltjugendtagen und mit den neuen geistlichen Gemeinschaften. Er lebt weiter in Rom, ist aber immer wieder bereit, aus Sorge um und Liebe zur Kirche zu reisen, um speziell zu den Gläubigen hier in Deutschland zu sprechen. Und das hat er auch für uns getan und eben auch in Form unseres Fragebogens, den Sie gleich hören. Ich sage Servus, wünsche Ihnen Gottes Segen und einen schönen Sonntag. Ich bin Volker Niggewöhner. Ade, bis zum nächsten Mal. Ihr Traumberuf als Kind oder Jugendlicher war?
Ich habe früher gerne als Kind angestrichen. Dann sah man nämlich immer, was man gemacht hat. Später kam mir dann der Begriff Konditor besonders interessant vor. Aber es hat beides nicht gereicht.
Welches Buch lesen Sie zurzeit?
Ich bin eigentlich immer mit theologischen Themen befasst, dass ich nicht sehr viel Zeit habe, einen Roman zu lesen. Ich habe gerade gelesen ein Buch von Simon Strauss, 7 Nächte, von einem ganz Jungen, der übrigens der Sohn ist von dem berühmten Botho Strauss. Das hat mich ein bisschen fasziniert. Aber sonst lese ich eigentlich solche Bücher, die ich brauche für meine theologischen Gedanken.
Welches Buch hat Sie geprägt?
Die Karl Mays eigentlich. Ich habe in der Jugend sehr viel Karl May gelesen und alles verschlungen, was ich davon kriegen konnte.
Welche Persönlichkeit der Geschichte oder Zeitgeschichte bewundern Sie?
Ja, da sind die beiden Päpste, der heilige Johannes Paul, der mich nach Rom gerufen hat, und natürlich der noch lebende Benedikt XVI. Ich verehre beide sehr und lasse mich gerne von ihnen führen.
Ihr Lieblingsessen ist?
In Italien lernt man die Pasta lieben. Am liebsten Pasta Carbonara.
Was ist Ihr Traumziel oder ein Ort, an dem Sie noch nie waren? Ein Theater, ein Museum?
Ich bin eigentlich durch meinen Beruf in Cor Unum sehr viel durch die Welt getrieben worden, und zwar zu den Unglücksstellen. Und wenn man dann sagt, man kommt viel herum in der Welt, dann denken die Leute an Tourismus. Aber ich habe das Elend gesehen. Zum Beispiel war ich in Ruanda nach dem Genozid und habe dort versucht, die Witwen zu trösten. Oder ich war in Mosambik nach der Überschwemmung und habe die Leute auf den Bäumen gesehen, die um ihr Leben fürchteten. Da kommt nicht der Gedanke des Traumziels von Tourismus.
Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?
Ausruhen. Vielleicht schlafen. Nicht gerade im Sinne von Hamlet. Schlafen, vielleicht auch träumen. Aber das ist jetzt ein bisschen banal. Aber wenn man alt ist, dann sucht man die Ruhe.
Worüber können Sie sich so richtig ärgern?
Wenn man jemanden zu Unrecht verdächtigt, in Misskredit bringt, seinen Namen in der Öffentlichkeit, wenn man Leute schlecht macht. Das regt mich auf.
Mit wem würden Sie gerne mal essen gehen und über Gott und die Welt reden?
Vielleicht mit der Bundeskanzlerin.
Haben Sie einen Lebenstraum?
Ja, ich wohne im Vatikan und bin dort sehr gut untergebracht. Nachdem ich in meinem Leben sehr häufig die Wohnung wechseln musste, bin ich jetzt froh, dass ich stabil und ständig unter dem Dach des Vatikans lebe.
Bitte ergänzen Sie. Als Papst würde ich
die Leute zum lieben Gott führen.
Kirche in Not, schätze ich, weil
man sich in der richtigen Weise engagiert. Ich habe gleich noch die Eucharistie zu feiern bei Ihnen. Und es gibt heute ein wunderschönes Evangelium, in dem genau zum Ausdruck kommt, die Leute hungern nach Brot und man muss ihnen das Brot geben. Aber anschließend muss man sie zu dem führen, von dem das Brot kommt. Und das tut Kirche in Not, beides. Und das ist so gut.